Zweites Kapitel. Ringen und Reifen.
Dich liebt, o Gott, mein ganzes Herz.
Altes Kirchenlied. Barbara Weigand hat sicherlich in ihrem langen Leben reiche Gnaden von Gott erhalten, aber das konnte sie ebenso wenig wie die Heiligen unserer Kirche von der sittlichen Pflicht entbinden, den Kampf mit dem Bösen aufzunehmen und auch mit den natürlichen Kräften an der Heiligung ihres Lebens zu arbeiten. Erst in unablässigem Ringen mit sich selbst gelangte sie zu jener sittlichen Reife, die der Kenner dieses Lebens an ihr bewundert. Gottes Liebe. Auch die Schippacher Jungfrau musste den Weg der Reinigung gehen, denn auch sie war ein Kind des Fleisches und damit der Sünde unterworfen. Niemand wusste das besser als sie selber. Vom Bewusstsein ihrer eigenen Sündhaftigkeit und Schwachheit durchdrungen, hat sie dieser Erkenntnis ehrlichen, aufrichtigen und oft ergreifenden Ausdruck verliehen. So betet sie an der Vigil des Herz-Jesu-Festes 1895 gar inbrünstig.
Wie magst du dich doch nur so herabwürdigen zu mir armen elenden Erdenwürmlein? Ach, diese Gnade ist zu groß, ich schäme mich sehr. Ach, mein Jesus, was findest du denn an mir? Alles, was in mir gut ist von dir, und was verkehrt und nichtsnutzig und sündhaft ist, das ist von mir. Ich bin zu arm, zu elend, zu sündhaft. Heilige Jungfrau Maria, bedecke du mich doch, dass ich mich nicht zu sehr schämen muss, bedecke mich mit deiner Liebe, Demut, Sanftmut, Nächstenliebe, ersetze, was mir an Herzensreinheit abgeht. Herr, dein Antlitz will ich suchen, mein Herz ist entbrannt in mir. Geliebtester Jesus, Bräutigam meiner Seele, verzeih mir, dass ich die letzte Zeit so lau, so nachlässig war in deinem Dienste und mir so wenig Mühe gab im Leben, so kalt und gleichgültig war gegen dich. Meine Mutter, vereinige dich mit mir, ihm Ersatz und Sühne zu leisten für alle meine Nachlässigkeiten in seinem Dienste. Und ihr, meine lieben Patrone, und du, mein heiliger Schutzengel, wenn ich an dich denke, zittert meine Seele von Ehrfurcht, weil ich weiß, wie unwürdig ich bin, unter deinem Schutz zu stehen und wie wenig du von mir vor Gottes Thron hinzutragen hast.
Unzählige Mal kommt das Bewusstsein ihrer eigenen Sündhaftigkeit zum Ausdruck.
Ich weiß, dass ich eine arme Sünderin bin, ich stecke noch in so vielen Sünden und Fehlern, ich hänge noch so an Fleisch und Blut, reiß mich los. O Herr! Nimm mich mir und gib mich dir.
Treuherzig empfiehlt sich die Jungfrau dem Fürbittgebet ihrer Mitmenschen, wenn sie im Jahre 1896 die Bitte niederschreibt.
Wer es liest, den bitte ich um sein Gebet für mich Arme.
Selbstheiligung ist ihr Ziel und ihr Verlangen.
O Jesus, nimm hin meine Seele mit ihren Kräften, mein Herz mit seinen Neigungen, meinen Leib mit seinen Sinnen, ich will nichts mehr als dir gefallen, lass mich von Tag zu Tag mir immer mehr absterben. In den Versuchungen, Zweifeln und Ängsten führe mich immer siegreich zum Ziele. Nimm hin, o Herr, meinen schwachen Willen, bessere ihn, damit ich ihn ganz deinem göttlichen Willen unterwerfe.
Barbara belässt es in ihrem ehrlichen Streben nicht bei Worten, sie klammert sich auch ängstlich an die Hilfsmittel der Kirche. Daher ihr unablässiges Bemühen, ihre Seele im Sakrament der Buße reinigen zu dürfen. Schon in Schippach treffen wir die Jungfrau oft am Beichtstuhl, öfter, als es den Priestern dort lieb ist. Sie steht schon am frühen Morgen am Beichtstuhl. Sie wandert zu diesem Zwecke stundenweit in die entfernte Pfarrkirche oder in eine Klosterkirche. Beim Eintritt in den neuen Stand der Jungfräulichkeit legt sie eine Generalbeichte ab. In Mainz erscheint sie anfangs alle 3 Wochen, dann alle 14 Tage, später jede Woche vor ihrem Beichtvater. Die Tränen ihrer Reue sollen zu Edelsteinen werden in der Ewigkeit. Gott lieben und in dieser Liebe wachsen. Darauf richtet sich das unablässige Streben unserer frommen Jungfrau. Wie ergreifend klingt ihr Ruf zu Gott.
Nichts mehr für mich, alles für dich. Jeder Tropfen Blut, jede Bewegung meiner Glieder, jeder Atemzug. Alles für dich zur Genugtuung für meine Sünden und die der ganzen Welt. O, dass doch alle Menschen erkennten, wie gut du bist. Nur um eines bitte ich dich, o Herr, lass mir doch ein Plätzchen, wo ich mich verbergen kann. Ich will nichts als dich und nur dich allein. O Gott, du weißt, wie ungelehrt und wie unvollkommen ich bin. Nimm dafür mein armes Herz und meinen guten Willen. Hätte ich doch das Herz deiner jungfräulichen Mutter, könnte ich dich doch lieben wie Johannes und die Büßerin Magdalena. Mein Jesus, ich sage dir Dank auch für jene, die dich nicht kennen und dich nicht lieben. Oh, dass mein Herz sich erweitern könnte so groß wie die ganze Welt, oh, dass ich es in so viele Splitter verteilen könnte, als es Menschen gibt, die dich nicht lieben. Komme doch in mein Herz. O ewige Liebe, o ewig alte und ewig neue Schönheit. Maria, du Himmelskönigin, komme, liebe und preise statt meiner den Herrn. O Cherub, du hoher Himmelsfürst, du Seraph, kommt ihr alle, meine Patrone, vereinigt euch mit mir? Denn zu arm ist meine Sprache, um ihn zu lieben, zu armselig mein Herz, um ihm zu danken.
Immer wieder begegnet uns im Leben der Jungfrau auch ihre heiße Liebe zu den gefährdeten Seelen. Sie predigt unerschrocken allen Ständen, mit denen sie in Berührung kommt. Sie hält in Mainz den Dienstboten einen Spiegel vor die Seele und weckt in ihnen heiligen Ernst. Einige unserer Dienstmädchen, schreibt die Nichte, kamen als junge tanzlustige Mädchen in unser Haus und waren, hingerissen durch das Beispiel und die Worte der Tante, nach 4 Wochen vollständig überzeugt, dass das einzige Glück die Rettung der unsterblichen Seele ist. Dasselbe schrieb dem Verfasser eine bejahrte Frau, die als junges Mädchen Dienstbote im Weigandschen Hause zu Mainz war. Babette warnt die Wirtshausgäste und führt manchen von ihnen zu religiösem Ernste zurück. In der Fastenzeit, so berichtet die Nichte Maria, redeten wir dem ein oder dem anderen zu, abends mit uns in die Fastenpredigt zu gehen. Wir hatten dann manches Mal die Freude, dass eine ganze Tischgesellschaft in die Predigt ging. Wir hatten ein tiefes Mitleid mit den armen Menschen, die ihr ewiges Ziel nicht kannten, und haben viel für sie gebetet. Sehr oft beteten wir mit ausgespannten Armen die 5 Wunden für die Bekehrung der Sünder. Barbaras seelische Kraft in der Ertragung von Leid und Verfolgung ist grenzenlos. Als die Zeitungen Tonnen des Spottes über sie ausgossen, wurde ihr Gottvertrauen auf die schwerste Probe gestellt. Barbara hat diese Probe glänzend bestanden. Ein Priester, der sie damals aufsuchte und ihre traurige Lage mit ihr besprach, berichtete mir also. Das alles fasste sie von dem erhabenen Standpunkt einer innerlichen Vereinigung mit Gottes Willen auf. Kein liebloses Wort oder auch nur ein abfälliges Urteil gegen jene, von denen sie so viele ungerechte Verfolgung zu leiden hatte, kam über ihre Lippen. Verfasser war selbst unmittelbar nach jenen schweren Zeiten ihr Seelsorger und Beichtvater und sprach viel mit ihr über jene Prüfungen, aber sie betrachtete alles im Lichte des Glaubens und äußerte sich niemals abfällig über ihre Gegner, wenn sie auch nicht unterließ, auf die ernste Verantwortung jener Priester hinzuweisen. Diese ihre Ergebung in Gottes Willen und die Zuversicht in den endlichen Sieg ihrer Werke blieb bis zu ihrem Tode ungebrochen. Zwar litt sie unter den harten Verfolgungen und dem traurigen Schicksal des Kirchenbaus unendlich schwer, aber sie legte alles vertrauensvoll in Gottes Hand.
Wir wollen auf die Hilfe Gottes rechnen,
schreibt sie,
der allein alles zum guten Abschluss führen kann. Gelingt das schöne Werk,
sie meint den Kirchenbau,
dann wird Gott verherrlicht und viel Segen ausgehen über die ganze Umgebung. Mit Gott habe ich begonnen, mit Gott hoffe ich auch zu vollenden. Das Gelingen meines Werkes ist des Herrn Sache und so bleibe ich zufrieden, wenn scheinbar auch alles misslingen soll.
Niemals hat sie die Hoffnung, dass Gott ihr Werk, den Kirchenbau, zum Siege führen werde, aufgegeben. Zu einer Zeit, als vielleicht außer dem Verfasser dieses Büchleins und einigen gleichgesinnten Priestern niemand mehr an die Vollendung der Kirche glaubte, als die Baustätte seit Jahren verwüstet, verwildert und verlassen da lag, hören wir die Stimme der Greisin.
Wenn ich's nicht mehr erlebe, dann schau ich von Drove zu, denn Maikirch wär doch noch fertig.
Und sie ist fertig geworden, 1960. Dem ganz auf das innerliche und göttliche gerichtete Wesen der Jungfrau Barbara entsprach auch die Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit, die ihr Leben von der Jugend bis zum Grabe auszeichnete. Das kam schon in ihrer Kleidung zum Ausdruck. Wenn sie auch nach der Übersiedlung in die Stadt ihre einfache bäuerliche Gewandung allmählich mit einer besseren vertauschte, so kehrte sie jedoch nach ihrer Rückkehr in die Heimat wieder zu ihrer ländlichen Kleidung zurück. Ihr Wohnzimmer in Schipach war klein und unansehnlich, aber peinlich sauber gehalten. Ein großes Kruzifix, einige Heiligenbilder und ein Regal mit frommen Büchern zierten die Wände der niedrigen Stube, durch deren Fenster das ewige Licht vom Tabernakel des nahen Dorfkirchleins heranfiel und die Nachbarschaft ihres innigst geliebten göttlichen Meisters kündete. Barbaras Uneigennützigkeit war vorbildlich. Ihrem Bruder Valentin, der in den ersten Jahren seines Mainzer Aufenthaltes einen harten Existenzkampf zu führen hatte, leistete sie anfangs ihre Dienste unentgeltlich. Als sie aber in der späteren Zeit des Aufblühens des Wirtschaftsbetriebes gelegentliche Entlohnung erhielt, schickte sie ihre Ersparnisse nach Schipach zur Erweiterung der dortigen Kapelle, zum Ankauf eines Tabernakels, zum Kauf eines Wohnhauses für den exponierten Kaplan, oder sie gab es zum Umbau der Mainzer Kapuzinerkirche und für andere kirchliche Zwecke. Wie leicht wäre es ihr gewesen, sich zu bereichern, als Hunderttausende von alten deutschen Friedensgoldmark durch ihre Hände gingen. Ihre steinreichen Freunde in Mainz, Köln, Aachen, Freiburg, Straßburg und sonst wo haben ihr jederzeit unbegrenztes Vertrauen geschenkt, wie sie mir ausdrücklich versicherten, ich habe fast alle aufgesucht, Bindestrich, haben ihr Hunderttausende von Mark für Pfarrei und Kirche ausgehändigt. Aber keiner wurde von Barbara enttäuscht. Nicht ein Pfennig ist an ihren Fingern hängen geblieben. Da gab es keinen Aufwand, keine üppige Mahlzeit. Arm wie sie in der Jugend war, lebte sie auch als Greisin im ärmlichen Stübchen. Sie kaufte sich auch mit den zum persönlichen Gebrauch geschenkten Geldern kein Weißbrot und keinen Pelz um die alten Schultern, sondern ließ damit den Altar ihres Heimatkirchleins erneuern oder schickte das Geld an ihren Bischof nach Würzburg für sein Seminar und das Exerzitienheim, dessen bin ich Zeuge, oder gab es mitsamt den geschenkten Geldern, Kelchen, Paramenten an die Missionen. Schon als Mädchen hatte sie sich den Bissen vom Munde abgespart, um hungernde Kinder sättigen zu können. Ihre Sprache klang einfach, ruhig und gemessen, fest und bestimmt. Nichts Gekünsteltes oder Geziertes verunstaltete ihr einfaches Wesen. Beim Beten oder bei Prozessionen hatte sie die Augen bald niedergeschlagen, wie ganz in Gott versenkt, dann auch wieder unbeweglich nach oben gerichtet. Der Vorgänge um sie herum achtete sie nicht. So stimmen denn auch alle Priester und Bischöfe, die es mit ihr zu tun hatten, in dem Lobe überein, die Jungfrau Barbara sei allezeit eine einfache, bescheidene, demütige, fromme, heiligmäßige Person gewesen, wie wir später aus ihren schriftlichen Äußerungen erfahren werden. Diesen Zug der Biederkeit und Bescheidenheit konnte jeder Besucher auch an ihren Verwandten feststellen, denen es niemals einfiel, mit ihrer Tante zu prunken. Abtötung und Sühne. In seinem Mahnwort an die Priester zur Fastenzeit 1956 betont Bischof Julius Döpfner von Würzburg, dem späteren Kardinalerzbischof in München, den besonderen Wert der Buße und Abtötung zur Erlangung der Vollkommenheit. Es gibt keine Heiligkeit ohne Buße, ruft der Bischof seinen Priestern zu. Diese unabdingbare sittliche Forderung an alle, die Christus dem Gekreuzigten nachfolgen wollen, finden wir auch bei unserer Gottesfreundin von Schipach, die uns ein leuchtendes Vorbild in Aszese, Abtötung und Buße geworden ist. Barbara Weigand, die ihr eigenes Leben fortgesetzt im Spiegel ernsthafter Läuterung betrachtete, erkannte schon in den Tagen ihrer Jugend den heilsamen Einfluss der Bußwerke auf die Losschälung vom Irdischen und auf die Erringung der Herrschaft des Geistes über den Leib und seine Triebe. Da sie in ernster Selbstprüfung ihrer eigenen Schwäche wohl bewusst geworden war, legte sie sich zur Niederringung ihrer Fehler schon in ihren jungen Jahren strenge Fasten auf. Lange Jahre, schreibt sie im Jahre 1896, versagte ich mir das Obst und das Fleisch, im Winter sogar manchmal das Brot und aß nur Kaffee oder Suppe und Kartoffeln. Sie legt sich Bretter ins Bett und verrichtet andere Bußübungen. In Mainz bedeutete schon der Aufenthalt in einer Gastwirtschaft Arbeit und Entsagung. Verzicht auf Schlaf, frühes Aufstehen und spätes Schlafengehen waren unvermeidliche Beigaben zu einem Berufe, dem sich Barbara dort 20 Jahre lang unterzog. Mit diesen äußeren Übungen verbindet sie die inneren. Alle, so hören wir sie einmal, müssen wissen, dass sie viel Abtötungen und Entsagungen üben müssen. Dazu müssen sie auch die innere Abtötung üben. Von niemand gesehen oder gelobt sein wollen, aber von vielen getadelt und zurückgesetzt sein wollen. Nur wenn die Steine und Dörner des eigenen Ungeordneten ausgerottet werden, können die Saatkörner des höheren Lebens Wurzel fassen. Muss eine solche aszetische Haltung eines Bauernmädchens und einer Wirtshausmagd nicht geradezu Bewunderung erregen? Und wo haben ihre ein Jahrzehnt hindurch bei Wind und Wetter, Schnee und Eis, Nacht und Nebel, im nüchternen Zustand zurückgelegten zehnstündigen Märsche nach Aschaffenburg und zurück zum Tische des Herrn ein Seitenstück unter ihren Zeitgenossen? Ein wertvolles Moment für den hohen Wert der Weigandtschen Bußwerke liegt auch in den anderen Zwecken, denen ihre Bußwerke dienen sollen. Diese sollen nach der Meinung der Jungfrau nicht bloß reinigenden Charakter tragen, sondern ihren Mitmenschen zugutekommen in Caritas und Seelenretten der Sühne. Sie versagt sich die Nahrung, um hungernde Kinder sättigen zu können.
In unserer Nachbarschaft wohnten zwei arme Knaben, die sich mit ihrem kranken Vater gar kümmerlich ernährten. Diesen brachte ich heimlich manchen Laib Brot. Als der Vater gestorben war und einer dieser Buben krank wurde, versagte ich mir einen ganzen Winter lang das Brot, um die armen verlassenen Knaben unterstützen zu können.
Ihre Krönung finden Barbaras Bußwerke in ihrer Fruchtbarmachung zur Sühneleistung für die Sünden der Welt, in der unsere Gottesfreundin neben ihrem Apostolat für die Oftkommunion eine Lebensaufgabe erblickte, wie auch Bischof Ludwig Maria Hugo von Mainz mit klarem Blick an der Jungfrau erkannte und rühmend hervorhob. Schon in ihrer Jugend hören wir, wie sie sich strenge Fasten und andere Bußwerke auferlegt, um für den verstorbenen Vater zu sühnen.
Die Mutter betete jeden Abend mit uns Kindern für den Vater. Auch im Sommer bei der strengsten Feldarbeit durften wir Kinder nicht eher schlafen gehen, bis wir mit ihr den Rosenkranz für ihn gebetet hatten. Jedes Jahr hielt ich sehr strenge Fasten, in der aller Seele Oktav bei Wasser und Brot.
An den Fastnachtstagen, an denen Gott gemeiniglich durch Sünden der Ausgelassenheit, Trunksucht und Sittenlosigkeit besonders schwer beleidigt wird, will sie schon in ihrer frühen Schippacher Zeit Sühne leisten, und in Mainz sind es gerade diese Tage, an denen sie Gott Ersatz leisten will für die Sünden einer ausgelassenen Welt. So reiht sie sich würdig ein in die Front aller wahren Opferseelen. Aus ihrem sühnebegierigen Herzen entspringt ihre Bereitschaft zur Ertragung aller Bitterkeiten und ihr glühendes Verlangen nach Leiden. Diese ihre Sühnebereitschaft bringt sie in ihren Aufzeichnungen immer wieder zum Ausdruck.
Die Priester sollen sich freuen, wenn sie Seelen finden, die ihr Wort unterstützen durch Opfer, Sühnungsleiden und Sühnungsleben.
1895.
Die Welt braucht Seelen, die es nicht mit ihr halten, Seelen, die auch in der Verachtung und Verdemütigung sich freuen, denn nur dadurch können Seelen gerettet werden. Leiden, leiden will ich für die Sünder. O mein Jesus, halte ein den strafenden Arm der Gerechtigkeit. Ihr Menschen alle, vereinigt euch mit mir dem Herrn, der sich für uns auf dem Altar darbringt. Ja, wir wollen mit Opfern, Leiden, einstehen für seine Rechte. Jede Seele, die ihm Seelen gewinnen will, muss leiden. Und je mehr eine Seele ihn liebt, desto mehr verlangt sie nach Leiden. Immer tiefer will die Jungfrau in den Schmelzofen der Leiden geworfen werden. Ich will dulden und tragen, leiden und streiten.
Besonders bringt sie ihr Verlangen nach Leiden in ihrem Aufopferungsgebet zum Ausdruck, indem sie sich dem Herrn täglich als Braut des Gekreuzigten anbietet für die sündige Menschheit. Mit diesem Verlangen nach Leiden bewegt sie sich auf den erhabenen Pfaden der gottmindenden Seelen aller Zeiten. Denn nicht nur feste Entschlossenheit bekunden in der Ertragung der unvermeidlichen Kreuze des Lebens, sondern darüber hinaus in heroischer Selbstentsagung noch heißes Verlangen zum Tragen nach Leiden, das ist nach Richtstätter der höchste Grad der Gottesliebe und sicherstes Kennzeichen echter mystischer Gebetsgnaden. Wenn der heilige Ignatius trotz des heftigsten Widerstandes der Natur um Leiden und Verdemütigungen bittet, so ebnet er damit der mystischen Gnade die Wege, sagt derselbe Richtstätter, wenn Pater Eberschweiler vom Donum Crucis nur mit Freude spricht, wenn die heilige Theresia von Avila betet. Herr, entweder leiden oder sterben. Wenn die heilige Katharina von Siena nach Leiden schreit, dann dürfen wir ihnen auch die Braut des Gekreuzigten von Schippach an die Seite stellen. Auch deren Liebe, Bereitschaft und Sehnsucht nach Leiden war echt christlicher Leidensmut, entsprang ihrer heißen Sühnebereitschaft und machte sie zur Mithelferin in der Rettung der Seelen. Als der Verfasser vor wenigen Monaten in Mainz weilte, um am Abend seines Lebens noch einmal die Stätten aufzusuchen, auf denen sein Pfarrkind Barbara Weigand vor 60 und 70 Jahren gearbeitet, gebetet, gebüßt und gelitten hat, machte er sich auch auf den Weg nach Marienborn, wohin Barbara so gerne pilgerte. Als ich so auf der schnurgeraden Straße hinausfuhr, sah ich im Geiste unsere Büßerin Barbara laut betend dahin pilgern. Da dachte ich bei mir: Ist nicht die in ein Bußkleid gehüllte, barfußgehende Barbara Weigand auch hierin ihren Glaubensgenossen um nahezu ein halbes Jahrhundert vorausgeeilt? Haben wir nicht die unablässigen Mahnrufe des heiligen Vaters Pius XII. Zur Sühne und Buße vernommen? Haben wir nicht den Stellvertreter Christi gesehen, wie er am Passionssonntag 1943 anlässlich einer großen Sühneandacht persönlich in der Peterskirche erschien, ein großes Kreuz auf seine Schultern legte und es zu Fuß durch die Volksscharen trug, um es auf der Confessio aufzustellen? Hat nicht auch Papst Paul VI. am Karfreitag 1964 ein großes Holzkreuz durch die Volksscharen im Kolosseum getragen? Dann las ich noch einmal die Berichte über die ergreifende Bußprozession des 18. Juli 1946 in Vitzelay, wo die Pilger, allen voran der Bischof von Sens, barfuß, mit Kreuzen beladen, nach dem Städtchen hinaufzogen, um vor 30.000 Menschen Buße zu tun für die Verbrechen der Menschen. Hören wir zum Schluss dieses Abschnittes, was Bischof Julius Döpfner in seinem oben erwähnten Fastenbrief vom Jahre 1956 seinen Priestern ans Herz legte.
Erschließen Sie das Verständnis der Gläubigen für die außergewöhnlichen Bußwerke so vieler Heiliger und sprechen Sie darüber stets mit bewundernder Ehrfurcht. Möge dieses Bischofswort auch gegenüber Barbara Weigand beachtet werden.
Im Gebete. Über den außerordentlichen Gebetsgeist und Gebetseifer der frommen Jungfrau Barbara herrschte bei allen, die sie kannten, nur eine Stimme. Die hat beten können, das muss man ihr lassen, so äußerte sich einmal ganz spontan dem Verfasser gegenüber ein alter Schippacher Mann, der ein Alter nur um 4 Jahre hinter Barbara stand. Er wollte damit den beherrschenden Eindruck wiedergeben, den er von seiner Landsmännin zeitlebens gewonnen hatte. In Mainz bringt sie ganze Tage im Gebete zu, wenn ihr die Schwägerin in geschäftruhigen Zeiten freigibt. An solchen Tagen kniet sie stundenlang vor dem Tabernakel oder sie wallt von einer Kreuzwegstation zur anderen. Ihre Beichtväter stimmen in dem Lobe überein. Sie ist eine große und fromme Beterin. Als solche war sie in der Stadt bekannt. Bezeichnend hierfür ist eine Bemerkung von Luise Hanapel in ihrem selbstgeschriebenen Lebenslauf an das Ordinariat Würzburg, wo sie von ihrem Bekanntwerden mit Barbara erzählt. Nach dem Tode ihrer Mutter habe sie deren Seele in das Gebet recht vieler frommen Personen empfehlen wollen. Da habe ihr eines Tages ihr Dienstmädchen gesagt: Ich weiß noch eine gute Beterin, die ist die frömmste in der ganzen Stadt. Diese Beterin war Barbara Weigand. Sie blieb es bis zu ihrem Tode. Noch an ihrem Grabe rühmte ihr Pfarrer Josef von Treteur.
Wie viel hat sie in ihrem langen Leben gebetet und wie innig und andächtig vermochte sie zu beten. Wer Zeuge ihres Betens sein konnte, der war erbaut von ihrer Frömmigkeit.
Das war eine urwüchsige, kernige Art zu beten, das war echte kindliche Frömmigkeit. Über Barbaras Tagesordnung während der heiligen Fastenzeit findet sich einmal der Eintrag: Während der heiligen Fastenzeit betet Babette den ganzen Morgen ununterbrochen von 5:30 bis 12 Uhr, von 12 bis 4 Uhr hilft sie in der Hausarbeit und betet dann wieder von 4 bis 8 Uhr abends. Selbst mitten in der Arbeit betet sie, wie uns ihre Nichte schon erzählt hat, dass sie beim Kartoffelschälen in der Küche 3 Rosenkränze vorbetete. Verfasser dieses Schriftchens kann als ihr ehemaliger Pfarrer den Gebetsgeist der Greisin aus eigener Beobachtung bestätigen. Wenn ich früh das Gotteshaus in Schippach betrat, wanderte Babette schon von einem Kreuzwegbild zu anderen, und wenn ich abends noch einen kurzen Besuch im Schippacher Kirchlein machte, traf ich die Greisin im Halbdunkel vor dem Tabernakel knien und beten. Barbara empfand das Beten allezeit nicht so sehr als Erfüllung einer Pflicht, als vielmehr als süßes Glück, weil Beten heißt, dem innersten Zug des Herzens folgen und der Quelle aller Güter sich nahen. Im Beten fand sie Glück und Frieden. Barbara wird nicht müde, in eifrigem Lobgebet Gott und seine Güte zu preisen.
Wie gut ist Gott?
Dieser Ausruf entringt sich immer wieder ihrem frommen Herzen.
O, so kommt denn mit mir ihr alle, die den Herrn Jesus liebt, kommt und seht, wie süß er ist, kommt und seht, wie schön er ist, kommt und lobet und preiset ihn mit mir. O Herr, gib mir Worte, um dich zu loben.
Die Geheimnisse des Kirchenjahres und die liturgischen Feiern lebte Barbara schon vor 70 und 80 Jahren mit einer Auffassungsgabe und einem Verständnis mit, die uns heute noch in Erstaunen versetzen. Und wie kühn und anschaulich wusste sie, die Gedanken des Kirchenjahres in die betrachtende Form von Zwiegesprächen zu kleiden und auf alle möglichen Lebensverhältnisse anzuwenden. Und das alles tat ein ungebildetes Bauernmädchen und eine Wirtshausmagd in einer Zeit, da es noch keine liturgische Bewegung und keinen Schott gab. Mit Vorliebe verweilt unsere Gottesfreundin bei der Betrachtung des Leidens Christi. Schon als Mädchen in Schippach drängt sie zur Beschaffung von Kreuzwegbildern im Antoniuskirchlein. An ihre Andacht beim Beten des Kreuzweges erbauten sich Priester und Laien. Als Pater Alfons im Jahre 1895 von Luise Hanapel um sein Urteil über Barbara gebeten wurde, antwortete ihr der Pater:
Ich beobachte diese Person schon seit 8 Jahren, und ich habe noch niemals jemand so andächtig den Kreuzweg beten sehen wie diese.
Dasselbe bestätigte sein Nachfolger Pater Bonifaz, als ihn Pater Felix Lieber am 28. Februar 1910 um sein Urteil bat. Auf mein Befragen, so berichtete Pater Felix dem Verfasser, über das persönliche Betragen Barbaras bemerkte er mir, dass er sich stets nur an ihr erbauen konnte, namentlich wenn er vom Beichtstuhl aus sah, wie Barbara in ihrer Klosterkirche zu Mainz so andächtig den Kreuzweg ging. Pfarrer Weimann von Schifferstadt, der eucharistische Apostel der Pfalz, rühmt in seiner Eingabe vom 1. Mai 1943 an den Heiligen Stuhl ebenfalls diese Andacht der Jungfrau.
Bei einem Kreuzweg, den sie laut und frei aus dem Herzen vorbetete, war ich von ihrer zarten Christusmystik ganz ergriffen.
Kreuzweg, Tabernakel und Kommunionbank bilden die Lieblingsgebetsstätten unserer Jungfrau. Vor dem Altar bringt sie ganze Tage im Gebete zu, besonders in der Zeit der ewigen Anbetung und des 40-stündigen Gebetes. Ihre Anmutungen nach der Heiligen Kommunion sind lieblich und wonnetrunken. Die Sehnsucht nach dem eucharistischen Heiland spornt sie zu den größten Opfern und heroischem Mute an, wie ihre nächtlichen Wanderungen von Schippach nach Aschaffenburg und ihre Übersiedlung nach Mainz beweisen. Dem heiligsten Herzen Jesu ist Barbara in inniger Liebe zugetan. In einer Novene zum heiligsten Herzen im Juni 1871 findet sie Erleuchtung und Klarheit über ihren künftigen Beruf. Als Mädchen in Schippach kauft sie ein Bild vom heiligsten Herzen für die Kirche, muss aber dafür öffentliche Rüge durch ihren Pfarrer hinnehmen. Innig fleht sie zum heiligen Johannes:
Ich grüße dich durch das allersüßeste Herz Jesu und bitte dich, nimm alle meine Armseligkeit, mit der ich belastet bin, und opfere sie in Vereinigung mit deinen Verdiensten, mit deiner Liebe, mit der Reinheit deines Herzens, mit dem süßen Gottvertrauen dem Herrn auf und bitte ihn, er möge mich doch so, wie er dich an seinem Herzen ruhen ließ, recht ausruhen lassen, mich diese Pulsschläge fühlen lassen, damit ich ganz und gar mir absterbe und nur ihm allein lebe.
Dem heiligsten Herzen weiht sie den Gebetsbund, den sie mit ihren Getreuen schließt. Mit den Heiligen hält sie traute Zwiesprache, ihrer Fürbitte vertraut sie Sorge und Leid. Dem heiligen Josef hält sie 9 Mittwoche. Wie rührend kann sie mit dem Patron ihrer Heimatkirche, dem heiligen Antonius von Padua, reden. Er muss ihr helfen, wenn immer es sie niederdrückt. Wir glauben es ihr gerne, wenn sie ob ihrer Bemühungen um den Kirchenbau in Schippach einmal schreibt:
Viel habe ich in dieser Meinung zum lieben heiligen Antonius gebetet.
Die Unschuld der Jugend empfiehlt sie dem heiligen Antonius, dem heiligen Aloysius und dem jungfräulichen heiligen Josef. Ihr Schutzengel ist ihr treuer Freund und Begleiter, zu dem sie mit Inbrunst und Vertrauen betet. Barbaras Herz ist weltenweit. Es umfasst alle, liebt alle, schließt alle in seine Fürbitte ein. Sie betet im Rosenkranzmonat für all die großen Anliegen der heiligen katholischen Kirche, für diejenigen, die abgefallen sind von ihrem Glauben, sie betet für diejenigen, die das Licht des Glaubens noch nicht besitzen, für die Heiden, die Ungläubigen, für die Lauen und Kalten. Bischöfen und Priestern gilt ihr ganz besonderes Gebet. Ihrem frommen Gebet empfehlen sich Ungezählte aus nah und fern. Gesunde und Kranke, Geistliche und Laien, Bischöfe und Priester. Alle erhoffen sie Hilfe auf die Fürbitte der großen Beterin. Ferdinand von Schlür von Würzburg weiß die Kraft ihres Gebetes ebenso zu schätzen wie Bischof Ludwig Maria Hugo von Mainz, der seine, liebe Tochter Barbara, mit freundlich gehaltenen Briefen auszeichnet und sie um ihr frommes Gebet in seinen bischöflichen Sorgen bittet. Sie betet für die Männer, die Frauen, die Arbeiter, die Jünglinge, die Jungfrauen.
Mein Jesus, ich empfehle dir die Männer, ihre Arbeiten und Mühen, alle Sorgen dieser Familien, damit sie würdig zur heiligen Kommunion gehen. Ich empfehle dir alle Frauen der Stadt Mainz, die morgen ihre Osterkommunion halten. Lass nicht zu, dass eine unwürdig hinzutritt. Ich empfehle dir die Jungfrauen, in denen noch ein reines Herz schlägt, bewahre sie in deiner Liebe und in der Unschuld. Ihr Jungfrauen, ihr Jünglinge, kommt alle, vereinigt euch mit mir, harret aus. Mein Jesus, ich bitte dich für alle Jungfrauen dieser Stadt, dass sie heute und morgen noch recht gute Beichten ablegen. Mein Jesus, ich empfehle dir die Kinder, die dich dieses Jahr zum ersten Mal empfangen.
Sie betet für alle Bedrängten.
Mein Jesus, sieh, es wenden sich so viele Menschen mit allerlei Bitten an mich, sie sind so bedrängt und haben so viele Anliegen. Ich bitte dich, lindere den Armen die großen Leiden, mit denen ihr Herz bedrängt ist. Ich empfehle dir die christlichen Familien, besonders die arme Frau, die mir heute so geklagt hat. Ich empfehle dir meine Schwester in Augsburg und die ganze Genossenschaft. Ich bitte dich für die heilige Kirche. Gib ihr heilige Priester, 1000 heilige Priester.
Gar innig betet sie für die Kranken. Vom Dezember 1907 finde ich einen Eintrag.
Von 5:30 Uhr heute früh bis 8:30 Uhr lag ich auf den Knien und rang mit dem Herrn, er möge doch dem N. die Gesundheit verleihen. Ich empfehle dir auch alle, die in Gefahr sind, eine Todsünde zu begehen. Ich empfehle dir auch alle, die in Gefahr sind, eines schnellen Todes zu sterben. Durch deine Todesangst erbarme dich der Sterbenden. Ich bitte auch für die armen Seelen. Ich empfehle dir besonders die neu geweihten Priester. Liebe Mutter, erflehe uns von deinem Sohn mehr Gnaden für die Sünder. Weil Satan so eifert, wollen auch wir mehr eifern, unsere Gebete verdoppeln und unsere Leiden inniger vereinigen mit den Leiden Christi und alles für die Sünder aufopfern. Barmherzigkeit, mein Jesus, so viele Mal als Wassertropfen im Meere, Grässlein in den Wiesen, Blätter an den Bäumen, Sandkörner am Meere, Stäubchen in der Luft, Fischlein im Meere, so viel Schritte je ein Mensch getan, so viel Silben je ein Mensch gesprochen, so viel.
Text unleserlich.
In Vereinigung mit allen lieben Engeln und Heiligen. Barmherzigkeit für die Sünder.
Die Schreiberin fügt bei.
So beteten wir einmal gemeinsam von früh 4 Uhr bis 6 Uhr für einen Mörder, der zur selben Zeit hingerichtet wurde.
Mit Inbrunst kann sie beten für die leidenden Seelen im Fegfeuer. Ihr Blick verschließt sich nicht für äußere und weltliche Anliegen. Wie Papst Pius X. als Patriarch von Venedig, um einen guten Ausgang politischer Wahlen beten lässt, so hören wir auch Barbara auffordern zum Gebete anlässlich einer Reichstagswahl. Und zum 14. November 1896 lese ich eine Notiz. Als am Samstag die Stichwahl stattfand, ging Barbette um 2 Uhr in die Kirche, um den Rosenkranz für die Wähler zu beten. Ähnlich berichtete mir ihre Nichte. Ich erinnere mich auch an eine Reichstagswahl. Den ganzen Tag war abwechselnd eines von uns in der Kirche, stündlich lösten wir uns ab. Über all dem vergisst die Jungfrau keineswegs das Bittgebet für sich selber, wie wir schon im ersten Abschnitt dieses Schriftchens gesehen haben. Von dem Irrtum der Quietisten, dass beschauliche Seelen keines Fürbittgebetes bedürften, ist Barbara völlig frei. Darum ihr unablässiges Gebet um Erleuchtung, Kraft, Festigkeit und Ausdauer. Ja, der alte Bob hatte recht. Die hat beten können. Marienmine. Die Liebe zur Gottesmutter bildet einen wesentlichen Zug im Frömmigkeitsbild der Schippacher Jungfrau schon seit ihren jungen Jahren. an den Besuch der Maria-Schneekapelle bei Röllbach am Maria-Himmelfahrtstag 1869 knüpfen sich bedeutsame Vorgänge ihres Lebens. Sie kniet voll Ehrfurcht vor dem Muttergottesbild in ihrer Kammer zu Mainz. Sie wallfahrtet zu den Heiligtümern Mariens in die Nähe und in die Ferne. Auf den Engelsberg, nach Dieburg, Marienborn, Gunsenheim, Bornhofen, Gutenbrunnen, Altötting, Lourdes. Wie innig sie da zur Himmelskönigin beten kann, ersieht man aus ihren Aufzeichnungen, in denen mitunter wunderschöne Gedanken in farbenprächtiger Sprache vorgetragen werden. Einige dieser Gedanken, die zur damaligen Zeit ebenso wenig Gemeingut katholischer Frömmigkeit waren wie ihre Weckrufe zur häufigen Heiligen Kommunion, mögen hier kurz zur Sprache kommen. Da spricht Barbara ganz offen von einer Mitwirkung Mariens beim Erlösungswerk ihres Sohnes. Das Wort war zu jener Zeit kühn und rief Widerspruch hervor. Von einer Miterlöserschaft Mariens zu sprechen sei irrig und undogmatisch. Wenn aber der heilige Ludwig Maria Grignion Maria ganz offen Erlöserin des Menschengeschlechtes nennt, oder wenn der Ausdruck Miterlöserin in die Terminologie hochamtlicher kirchlicher Schreiben eingegangen ist,
AAS 5 Seite 364, eben da 6 Seite 108, Konstitut, Pius der XII, Munific, Deus, Pius X, in seinem Rundschreiben zum Jubiläum des Dogmas von der unbefleckten Empfängnis.
Dann darf man ihn auch bei Barbara Weigand nicht als irrig bezeichnen. Das gleiche gilt von der Gnadenvermittlung Mariens, von der in den Gebeten der Jungfrau wiederholt die Rede ist, zum Beispiel Mai 1896, Oktober 1896, Mai 1897, Mai 1898, Oktober 1898. Was unsere Jungfrau da über die Gnadenvermittlung Mariens sagt, klang zwar damals auch gewagt, ist aber heute allseits anerkannt. Hat doch die Ritenkongregation im Jahr 1921 ein Festofficium von Maria als Vermittlerin aller Gnaden approbiert und dem Missale eingefügt. Heftigen Widerspruch löste Barbaras Empfehlung an die Priester aus, sie sollten sich Maria als himmlische Braut erwählen, wie sie am Lichtmesstage 1896 erstmals und dann noch öfters verkündete. Aber auch dieser Gedanke steht in der heiligen Geschichte nicht allein. Hat doch der heilige Josef a Cupertino Maria ganz offen seine Braut genannt? Wurde doch der heilige Vinzenz Pilotti mit Maria mystisch vermählt? Ließ sich doch der heilige Hermann Maria antrauen und daher den Zunamen Josef annehmen? Erwählte sich doch der heilige Johannes Eudes Maria zu seiner Braut? Gesteht doch der fromme Propst Georg Seidenbusch, der Verfasser des vielgesungenen Liedes. Kommt her, ihr Kreaturen all. Von sich. Habe Maria in mein Gespons und Braut erwählt. Es ging eine Kraft von ihr aus. Man könnte ein ganzes Buch schreiben über den heilsamen Einfluss, den unsere Gottesfreundin in den langen Jahren ihres Lebens auf ihre Mitmenschen ausgeübt hat. An Stoff hierzu würde es nicht fehlen. Hohe und höchste geistliche und weltliche Personen, Männer und Frauen, Akademiker aller Sparten, Bischöfe, Domherren, Professoren, Priester aller Grade, Ärzte, Juristen, Lehrer, Kaufleute, Ordensleute, Mitglieder des Adels, der Diplomatie, des Offizierstandes. Sie alle bekennen freimütig, welch tiefe religiöse und sittliche Impulse von dieser außergewöhnlichen Frau auf sie ausgegangen seien. Im Rahmen dieser kleinen Schrift kann allerdings nur weniges berichtet werden. Diesen heilsamen Einfluss verspürte zuallererst ihre eigene Familie. Eine leibliche Schwester trat bei den englischen Fräulein ein und verbrachte 28 Jahre im Ordensstande, ein Neffe wurde Priester in der Diözese Würzburg, ein zweiter fiel als Alumnus im Ersten Weltkrieg, ein dritter und ein Großneffe wurden Laienbrüder bei den Salesianern, ein anderer steht zurzeit in der Vorbereitung auf das Priestertum, zwei Nichten legten 1902 das Gelübde der Jungfräulichkeit ab, drei Großnichten nahmen den Ordensschleier, zwei Neffen, Landwirte in Schirpach, wurden Tertiaren vom heiligen Franziskus. Von ihrer Jugendzeit in Mainz berichtet die dort geborene Nichte Maria. Ich kann mich gut erinnern, wie wir Kinder unter der Obhut der Tante waren, wie sie uns beten lehrte und warnte vor dem Bösen und wie sie unseren Verkehr mit anderen Kindern streng überwachte. Durch Tante Babette lernten wir Gott recht lieben, die Heiligen verehren, das Gebet und den Gottesdienst über alles hochschätzen. Die Dienstmädchen im Weigandschen Hause konnte sich dem sittigenden Einfluss der Tante nicht entziehen und rechneten ihren Aufenthalt daselbst zu den schönsten Jahren des Lebens, wie es in einem Briefe von Frau Anna Fischer, einem vormaligen Dienstmädchen in der Weigandschen Wirtschaft, heißt. Mit größtem Eifer, schreibt die Nichte, sorgte Tante stets für brave Dienstmädchen. Von ungefähr 1890 an hatten wir stets zwei und von 1901 an stets drei Dienstmädchen. Der tägliche Besuch der Heiligen Messe war bei allen unseren Dienstmädchen ganz selbstverständlich. Sie betrachteten das frühe Aufstehen um 5 Uhr nicht als ein zu großes Opfer, obwohl sie höchstens vor 12 Uhr zur Ruhe gingen. Unsere Dienstmädchen und ich berieten uns heimlich in der Küche, wie wir nur dem lieben Gott besondere Freude machen könnten. Die gute N. sagte. Ich sage. Gelobt sei Jesus Christus, so oft ich an dir vorbeigehe, und wenn ich's nicht sagen kann in der Wirtschaft, dann zupfe ich dich und dann denkst du immer. In Ewigkeit, Amen. So viel ich mich erinnern kann, waren unsere Dienstmädchen auch alle im dritten Orden. Auch verzichteten sie gern auf einen freien Sonntagnachmittag. Aber mit Eifer suchte jedes Mädchen Gelegenheit, einer Nachmittagsandacht beizuwohnen. So wurden auch die sakramentalischen Andachten am Werktag und die Fasten- und Adventspredigten eifrig besucht. Meine Mutter ließ während der Abwesenheit der Mädchen die Arbeit kommen, wie sie kommen wollte, denn das Gebet wurde über alles hochgeschätzt. In der Kirche und in der Küche haben wir uns jeden Tag gerüstet für das Leben in der Wirtschaft. Wo ein solcher Geist in der Familie der Wirtsleute wehte, konnte es nicht ausbleiben, dass ihn auch die Gäste zu spüren bekamen. Wir hatten eine vielbesuchte Wirtschaft, schreibt die Tochter des Hauses, und unsere Gäste kamen jahrelang Tag für Tag. Es waren meistens Arbeitsleute verschiedener Berufe. Da gab es täglich kirchenfeindliche Gespräche. Für alle Personen, die zu unserem Haushalt gehörten, waren solche Gespräche eine Gelegenheit, unserem wirklich so wenig schönen Beruf eine schöne Seite abzugewinnen und sich bewusst zu werden, wozu man in der Wirtschaft lebt. Jedes Dienstmädchen sogar machte einem solchen Gespräch ein Ende, manchmal mit einem guten Wort der Belehrung oder mit einer Äußerung, dass man uns als Katholiken beleidigt, oder man hat einem recht frechen Menschen direkt den Aufenthalt gekündigt. Einige ältere Gäste, die in ihrer Religion nicht besser waren als die meisten, sagten gewöhnlich schon, wenn einer seinen Unglauben präsentieren wollte. Das darf man ja nicht sagen, sonst wird man vor die Tür gesetzt. Unsere Gäste sagten manchmal zu unseren Dienstmädchen: Wir geben euch ganz gern ein Trinkgeld, aber ihr tragt ja doch alles zu den Kapuzinern. Als es anlässlich einer Reichstagswahl in der Weigandschen Wirtschaft zu wüsten Beschimpfungen der Priester kam, verwies es Frau Weigand in strengster Form, so dass die Schreier das Lokal verließen unter den Rufen: Hoch leben die Pfaffen! Nie mehr werden wir eure Wirtschaft betreten. Haltet nur zu den Pfaffen! Wie die Familie Weigand manches Mal ganze Tischgesellschaften bewog, die Fastenpredigten zu besuchen, haben wir schon früher vernommen. Welch herrliches Bild echt katholischer Gastwirtsleute entrollen diese Zeilen! Welcher Glaubensmut! Welche Überzeugungskraft! Welcher apostolische Geist! Das war Geist vom Geiste der Jungfrau Barbara Weigand.